ARD Sounds.
Diesen Sonntag findet eines der wichtigsten Triathlonrennen der Welt statt, die Challenge Rot. Ein Anlass für uns, in die Welt des Triathlons tiefer einzutauchen. Mit einem Star der Szene, mit Anne Haug. 2019 hat sie sich in Hawaii zur Weltmeisterin gekürt. 9 Tage später war sie bei uns. Und ich habe als erstes von ihr wissen wollen, welches Verhältnis haben Sie eigentlich zu Ihrem inneren Schweinehund?
Ja, da muss man schon, deshalb pflegt man schon ein ausgiebiges Verhältnis mit dem inneren Schweinehund, den begegnet man doch schon sehr oft. Man muss so eine gewisse Liebe zum Leiden mitbringen, um den Sport machen zu können.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Anne Haug. Gewann als erste Deutsche den Ironman auf Hawaii.
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Hat denn eigentlich dieser innere Schweinehund einen Namen?
Einen Namen hat er nicht wirklich, aber ich begegne ihm sehr oft und er ist Teil meines Lebens. Und ja, ich freue mich langsam und sehr gut mit ihm an.
Sprechen Sie dann auch mit dem manchmal?
Naja, also man führt schon sehr viel innere Kämpfe, gerade wenn man eben so ganz hart in der Walle auf der Rolle fährt. Also da muss man schon wirklich Strategien entwickeln, um den zu überlisten und sich da durchzuquälen. Aber das ist Teil meines Jobs und man weiß genau, wofür man es macht. Man arbeitet auf ein Ziel hin und man weiß, okay, man muss diese Einheit eben schaffen und den Schweinehund überwinden. Dann wird das der Wettkampf vielleicht ein bisschen einfacher.
Jetzt müssen Sie mir nur kurz erklären, was heißt auf der Rolle sein?
Da stellt man einfach sein Fahrrad auf eine Rolle, nennt sich das. Einfach ein Home-Trainer in dem Sinn. Man baut das Hinterrad auf, stellt es mobil auf einen Rolle und fährt dann auf der Stelle quasi.
Also das Training vom Radfahren ist es quasi, genau. Wir reden im Triathlon, wo Sie gerade Siegerin in Hawaii geworden sind, von 3,8 Kilometer Schwimmen. Ich würde es gern kurz übersetzen. Eine 25-Meter-Bahn im Schwimmbad. 150 davon muss man schwimmen.
Ja, 152, glaube ich, haben wir ausgerechnet.
Oder 152. Dann muss man radeln, mal eben von München nach Nürnberg oder umgekehrt. Und dann hat man noch einen kompletten Marathon vor sich. Wann ist denn im Wettbewerb Ihr Schweinehund am größten?
Also ich muss sagen, im Wettkampf selber ist man so fokussiert, dass man da, also wenn es gut läuft, möglichst wenig ihm begegnet. Also ich muss sagen, auf Hawaii bin ich ihm wirklich selten begegnet, weil man da doch immer, ja, man darf sich halt diese ganze Distanz nicht auf einmal vorstellen. Man muss sich das schön in kleine Häppchen aufteilen. Das kann man auch vom Kopf besser verkraften. Man muss halt sagen, okay, man schwimmt jetzt erstmal zur ersten Boje und dann konzentriert man sich wieder auf was anderes. Oder am Rad teile ich mir das immer ein. Wann kommt die nächste Verpflegungsstation? Was muss ich da genau machen? Hinten die Flasche wegschmeißen, vorne auffüllen. Da muss man sehr viel mental auch konzentriert bleiben und das hilft einem dann ganz gut, dass der Schweinehund hoffentlich nicht allzu oft sich bemerkbar macht.
Also auch das berühmte im Hier und Jetzt sein eigentlich, auch in so einer Qual im Grunde.
Ja klar, man muss immer im Moment bleiben, weil man kann nicht beeinflussen, was in der Zukunft passiert, man kann nicht rückgängig machen, was in der Vergangenheit war. Man muss im Moment leben, im Moment Entscheidungen treffen und im Moment die besten Entscheidungen treffen und die dann durchziehen.
Wollen wir uns doch mal den schönsten Moment anhören an jenem Samstag auf Hawaii.
Ist die Weltmeisterin bei den Frauen 2019.
Wie oft haben Sie sich das schon angehört oder angeschaut? Sie haben gerade sehr nachdenklich geguckt.
Nee, ich habe es mir ehrlich gesagt, ich schaue mir grundsätzlich meine Rennen nicht nach im Nachhinein an. Also ich war da live dabei und ich habe die Emotionen für mich, die sind in meinem Herzen und ja, das reicht mir dann.
Und haben Sie dann immer, wenn Sie daran zurückdenken, auch so eine Gänsehaut?
Ja klar, also ich meine, das sind natürlich die Momente, für die man sich jeden Tag im Training quält und wenn dann so ein Wunsch oder so ein Traum in Erfüllung geht, das ist was ganz Besonderes und es gibt einen Energie und Kraft, auch mal durch die schwierigen Phasen sich durchzukämpfen, wo man vielleicht mal verletzt ist oder wo es dann nicht so gut läuft und dann ruft man sich das im Training hervor und denkt mir auch, ja, für diesen Moment mache ich das und für den Moment muss ich eben jeden Tag, wirklich jeden Tag arbeiten, damit ich so ein Ziel nochmal erreichen kann.
Ich habe ja die ersten 4 Stunden zugeguckt und voller Leidenschaft auch zugeguckt, war dann aber müde, bin ins Bett und bin extra nachts um 2 nochmal aufgestanden, um sie zu sehen, um zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich mittlerweile passiert. Also ich fand das schon auch ein Gänsehautmoment.
Ja, ich finde es faszinierend, wie viele Leute da wirklich noch nachts aufstehen und die sich das angeschaut haben. Also das rührt mich fast ein bisschen mit Stolz, dass da so viele involviert sind und sich so viele mit mir mitgefreut haben. Das finde ich schön, dass da so viele Leute Anteil nehmen.
Wie war denn eigentlich die Party danach? Der Reporter sagt immer, ja, wir wissen jetzt ja noch gar nicht mit der Anne Haug, ist die ein Partybiest oder nicht? Wie war die Party danach?
Also ich bin überhaupt gar kein Partybiest.
Hiermit beantwortet.
Ja, nee, also ich war natürlich an der Finishline am Schluss. Das ist so Tradition, dass eben die Gewinner die Letzten im Ziel begrüßen.
Also die Letzten auch nicht Profis im Ziel.
Ja, genau. Also nach 17 Stunden wird der Zielkanal geschlossen Und 1,5 Stunden vorher sind wir da und begrüßen eben die letzten Finisher im Ziel und erweisen denen einfach die Ehre. Und das ist was ganz Tolles. Und danach wird so mit rituellen, hawaiianischen Feuerwerken da dieses Rennen beendet. Und das war super toll. Aber danach musste ich einfach ins Bett.
Ja klar, das ist ja dann, wie viele Stunden stehen noch im Grunde nach 8,5 Stunden?
Ja, das ist dann schon ein 24-Stunden-Tag, weil man natürlich nachts um 2.50 Uhr klingelt der Wecker früh fürs Rennen. Man muss 3 Uhr frühstücken und dann so langsam zum Rennstart vorgehen. Ja, und dann waren wir bis 11:30 an der Finishline gestanden. Bis man dann zu Hause ist, dann auch schon 1. Und ja, das war einfach ein langer Tag und da falle ich eigentlich nur noch glücklich ins Bett.
Wie ist denn das überhaupt am Start, wenn wir da nochmal zurück uns hinbeamen? Wenn man weiß, ich habe jetzt mehr als 8 Stunden Hochleistungssport vor mir.
Ja, da muss ich schon sagen, so eine gewisse Art von Respekt vor der Distanz. Ich glaube, die legt man auch nie wirklich ab. Auch wenn man Profisportler ist, hat man immer so tief in sich drin das Gefühl, oh, kann ich jemals für diese Distanz vorbereitet sein? Weil man das natürlich nie im Training simuliert. Kein Mensch schwimmt 3,8 Kilometer, macht dann 180 Kilometer Radfahren und rennt einen Marathon hinten raus. Also das kann man halt wirklich nur 2-3 Mal im Jahr machen. Und da geht man schon mit einer gewissen Ehrfurcht und Respekt ran. Aber man muss sich das, wie gesagt, in kleine Häppchen aufteilen, damit das für den Kopf ein bisschen leichter ist.
Gibt es denn eigentlich eine Musik, mit der Sie sich einstimmen?
Ja, ich habe natürlich mehrere Musikstücke und unter anderem eins ist eben das von Rihanna und dieses I Like the Way It Hurts. Das hat so einen Beat, das einfach toll ist für Intervalle auf dem Rad zu fahren.
Eine frisch gekürte Weltmeisterin im Ironman sitzt mir gegenüber, die bei einem der härtesten Rennen der Welt im Triathlon vor 9 Tagen als erste die Ziellinie überquert hat auf Hawaii. Und Sie haben dabei gleich mehrere Superlative eingesammelt, Anne Haug. Sie waren die erste deutsche Siegerin auf Hawaii, die drittbeste Zeit überhaupt, die eine Frau je auf Hawaii geschafft hat. Erstmals ein Doppelpack mit Jan Frodeno zusammen. Das hat man auch noch nie, ein deutsches Doppelpack. Welches von all diesen Superlativen ist eigentlich der wichtigste?
Ach, das Wichtigste für mich ist, dass ich einfach meine maximale Leistung abrufen konnte. Ich meine, Ergebnisse und Platzierungen liegen ja nie in einer Hand. Also man kann einfach nicht beeinflussen, ob man Erste, Zweite, Dritte oder Fünfte wird. Das Einzige, was man beeinflussen kann, ist man wirklich, dass man am Tag X die bestmögliche Leistung abruft. Und ich glaube, ich habe abgerufen, was in mir gesteckt ist und es freut mich tierisch und dass es zum ersten Platz gereicht hat und natürlich dann auch mit im Doppelpack mit dem Jan und unserem gemeinsamen Trainer. Das ist natürlich, da ist dann alles Glück, was man haben konnte, auf einmal zusammengekommen und das ist natürlich toll, wenn sich Leistung dann so auszahlt, aber wie gesagt, das ist was nicht in deiner Hand liegt. Das freut mich tierisch, dass ich das abrufen konnte.
Worauf sind Sie denn da an diesem Tag am meisten stolz?
Ja, dass es möglichst, also dass ich keine großen Auf und Abs hatte. Klar, im Radfahren wurde es hinten raus mal kurzzeitig ein bisschen zäh, aber gerade das Laufen hat mich immens gefreut, weil ich eben mein halbes Jahr gar nicht laufen konnte, weil ich so lange Verletzungspech hatte dieses Jahr, dass ich dann den Marathon hinten raus hinlegen konnte, der völlig konstant sich auch angefühlt hat und auch von den Zwischenzeiten ziemlich konstant war. Das hat mich mega gefreut, also dass ich da wirklich genau das richtige Tempo getroffen habe, smart mich verpflegt habe und ja, auch im Kopf stark genug war, das durchzuziehen und dran geglaubt habe, dass ich das Tempo einfach durchlaufen kann, das freut mich total.
Zumal man ja, wie gesagt, sagt, Hawaii ist eigentlich eines der härtesten Rennen der Welt. Und Sie hatten letztes Jahr Ihr Debüt da auch schon mit einem 3. Platz gekürt. Wie war das denn, auf Hawaii überhaupt anzukommen damals?
Ja, also da trifft einem schon ein bisschen der Schlag. Also man macht die Flugzeugtür geht auf und man läuft wie gegen eine Hitzewand. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man da noch nie da war. Es ist nicht nur, dass es besonders heiß ist, sondern diese ganz hohe Luftfeuchtigkeit, das ist wirklich extrem. Und das gibt's einfach in Europa auch nicht zu simulieren. Deswegen muss man da mindestens 2 Wochen vorher da sein, weil man eine Woche braucht, um sich überhaupt an dieses Klima zu akklimatisieren. Also wenn man nur da steht, dann läuft einem der Schweiß nur so runter. Man verliert so viel Flüssigkeit. Das ist wirklich ein Schock. Und das war gut, dass ich eben letztes Jahr schon da war und mich da mental auch darauf einstellen konnte, dass man einfach sich die erste Woche wirklich schlecht fühlt. Und man kann sich einfach überhaupt nicht vorstellen, jemals außen zu laufen. Aber im Wettkampf geht das dann irgendwie.
Da nimmt der Körper sich dann einfach zusammen?
Ja, man denkt da nicht dran. Man macht einfach mal. Dann, sobald der Startschuss fällt, habe ich das Gefühl, ist man wie so eine Maschine, die dann abruft. Und da beschäftige ich mich auch gar nicht damit. Ist es jetzt warm? Ist es kalt? Ist es regnet? Ist es für alle gleich? Und man muss bei den Bedingungen eben abrufen. Und ja, da muss man sich auf andere Dinge fokussieren.
Abgerufen haben Sie dieses Jahr, waren im Schwimmen, das ist ja eigentlich so ein bisschen Ihre Zitterdisziplin, ist schon mit in der Führungsgruppe mit dabei, waren dann, als es zum Wechsel ging, 8 Minuten hinter der bis dahin führenden Lucy Charles-Barkley, also als es vom Wechselrad auf Laufen ging. Wissen Sie in dem Moment, dass es echt noch 8 Minuten sind, die eigentlich in diesem kompletten Marathon aufzuholen wären?
Ja, also man wird nicht oft mit Zwischenzeiten gefüttert. Man ist da schon recht auf sich allein gestellt, aber zum Wechsel wusste ich dann schon, dass Lucy 8 Minuten weg ist. Ja, aber ich habe mich davon nicht verrückt machen lassen, weil ich habe gedacht, okay, ich muss mein Tempo laufen. Ich bin jetzt nicht rausgegangen, habe gedacht, ich muss jetzt möglichst schnell die 8 Minuten zulaufen. Das wäre ein Himmelfahrtskommando und das rächt sich garantiert hinten raus. Also Ironman ist dann schon eher so der Kampf gegen sich selber und ja.
Gibt's da so einen Moment, wo Sie geahnt haben, heute könnte es sogar reichen für den ersten Platz?
Na gut, ich gehe immer ins Rennen und will gewinnen. Und ich habe schon so viele Rennen gehabt, wo ich ganz hinten rauskam aus dem Wasser, gerade zu Kurzdistanzzeiten. Und ich habe immer geglaubt, dass ich noch gewinnen kann. Von daher, ja, man muss einfach, so ein Ironman ist halt nach 42 Kilometern erst zu Ende. Und bis dahin kann wirklich alles passieren. Und diese Hoffnung muss man immer in sich haben, egal auf welchem Platz man liegt.
Hören wir uns doch mal kurz an, einen kleinen Moment nochmal aus dem Rennen.
7,5 Stunden hat Lucy Charles das Rennen bei den Frauen angeführt. Im Wasser, auf dem Rad, beim Laufen, bis Anne Haug auf Meereshöhe an ihr vorbeizieht. Ein kurzer Blick von Haug, ein schwieriger Moment für Charles. Und wer zweifelt jetzt noch am Doppelsieg des deutschen Duos Haug-Frodeno, die kurioserweise beide vom selben Trainer gecoacht werden, vom Luxemburger Dan Lorang.
Haben Sie da miteinander geredet mit der Lucy Charles Barkley bei diesem Blickwechsel oder?
Ja, also das macht man dann schon, weil man einfach, man sagt dann schon, ey, Respekt, tolle Leistung. Und ich meine, sie führt das Rennen 7,5 Stunden an. Ich kenne sie sehr gut. Wir haben beide den gleichen Sponsor auf La Santa in Lanzarote und trainieren da auch, also nicht zusammen, aber ich sehe sie halt im Training. Ich weiß, wie viel Energie und Kraft sie da reinsteckt. Und ja, wie gesagt, Ironman ist halt vor allem auch der Kampf gegen sich selber. Man nimmt sich was vor und es geht nicht nur ums Gewinnen. Es geht vor allem, man nimmt sich was vor und will das zu Ende bringen. Mhm. Und dieser finnische Gedanke ist da einfach ein ganz großer beim Ironman. Und da zollt man einfach jedem Respekt. Und ich weiß, in dem Moment habe ich ihren Traum auch zerstört. Und da zollt man sich gegenseitig Respekt. Und das heißt ja noch nicht, weil ich sie bei Kilometer 25 überholt, dass ich das dann wirklich ins Ziel bringe.
Man weiß es gerade auf Hawaii eigentlich nie, ne?
Nee, also da kannst du.
Ich finde ja auch so schön, weil Sie sagen, der finnische Gedanke ist eigentlich, steht im Vordergrund, dass ja tatsächlich auch der erste Platz, den Sie erreicht haben, wie sagt man, so ein Bändchen umgeworfen bekommt, wo einfach draufsteht Finisher. Also es ist so schön.
Die Medaille,
down
ja.
To earth.
Ja. 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 Ja, man ist halt beim Triathlon, also gerade beim Ironman sind halt wirklich alle gleich. Schon allein der Tatsache geschuldet, dass wir gleichzeitig auch mit den, also nicht gleichzeitig, aber im gleichen Rennen mit den Altersklassenathleten starten. Das ist eben, ja, dieses Flair vom Ironman. Man macht das mit allen zusammen. Jeder ist gleich. Jeder steht vor dieser immensen Aufgabe, so eine riesen Distanz überwältigen zu müssen. Und das, wie gesagt, für die wenigsten geht es da ums Gewinnen, für die meisten geht es darum, ich habe ein Riesenprojekt vor mir, das habe ich mir vorgenommen und das will ich irgendwie durchziehen, egal wie.
Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, letztes Jahr Hawaii Dritte und wenn Sie jetzt nur als Zehnte, ich mache das nur wirklich in Anführungsstrichen, eine kleine Enttäuschung ist doch da sicher dabei, weil man will ja doch wieder sich verbessern.
Klar, ich bin Leistungssportler, ich mache den Sport, weil ich die Beste der Welt sein will, aber wer will, kriegt was auf die Brille, ne? Also ich meine,
da kommt die Frechheit sofort rein.
Das ist halt, man muss halt einfach, ja, die Leistung ist halt das, was man beeinflussen kann. Und wenn man eine gute Leistung abrufen kann und in dem Moment eben ein bisschen Glück auch auf seiner Seite ist, dann kann man halt auch mal gewinnen. Das ist halt einfach nicht, was man beeinflussen kann. Und
Stichwort nochmal, was man mitbekommt im Rennen. Haben Sie gewusst, Jan Frodeno hat es für die Männer schon geschafft und ist Erster geworden?
Ich habe ihn, auf der Laufstrecke ist er mir entgegengekommen und dann kann ich natürlich schon einschätzen, okay, er hatte, glaube ich, noch so, ich weiß nicht wie viel, vielleicht noch so 10-12 Kilometer und es war eine Riesenlücke.
Also man bekommt durchaus einiges mit während dem Rennen. Man konzentriert sich nicht nur, sie haben sich nicht nur auf sich selber konzentriert.
Nee, also das bekommt man dann schon mit.
Was bekommen Sie von der Landschaft mit und von den Leuten?
Also die Leute bekommt man natürlich schon mit, die sind natürlich nur konzentriert in Kronach Innenstadt. Außen auf dem Highway steht natürlich kein Mensch, also das ist da wirklich Lavawüste, da kann man auch keinem zumuten, da auszustehen, das wäre ja Wahnsinn.
Es ist auch von der Landschaft ja dann nicht so abwechslungsreich, nee, dass die einen ablenkt,
nee,
oder?
Das kennt man ja auch, weil ich meine, man ist ja schon 2,5 Wochen vorher da und es ist ja wirklich nur dieser eine Highway. Und diese eine Laufstrecke, dieser Ali Drive, von daher kennt man das natürlich in- und auswendig und ist jetzt landschaftlich besonders abwechslungsreich. Es ist halt Lavawüste, ne? Und man ist halt auch nicht da, um die Landschaft anzuschauen, sondern da, um einen Wettkampf zu machen.
Die Männer starten ja 5 Minuten vor den Frauen und sie haben ja einige Männer überholt. Sie sind als 32. insgesamt ins Ziel gekommen, als erste Frau, aber als 32. insgesamt, müssen ungefähr, wir haben es vorhin mal ausgerechnet, 20 Profi-Männer hinter sich gelassen haben. Das heißt, sie haben die überholt im Laufe der Strecke. Kommen da Kommentare von denen?
Ja, man kommt immer Anfeuerungsrufe.
Also die sind nicht beleidigt, dass eine Frau sie jetzt da überholt?
Nee, überhaupt nicht. Also
die feuern sie auch an.
Ja, definitiv. Ja.
Anne Haug mit frischen Impressionen von ihrem Sieg auf Hawaii damals 2019. Und wir senden das Gespräch mit ihr noch einmal, weil dieses Wochenende ein anderes, besonders atmosphärisches Triathlonrennen stattfindet. Das im mittelfränkischen Rot nämlich. Das die Mittelfränkin Anne Haug natürlich auch schon gewonnen hat. Dreimal sogar. Und weiter geht's jetzt hier in 1:1 mit einem musikalischen Seufzer, der auch die Qual eines Triathleten besingt. Das lange Rennen, the long run.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Anne Haug, Triathletin aus Bayreuth.
Die in ihrer Heimatstadt vergangenen Donnerstag schon empfangen wurde. Wie war denn der Jubel?
Ja, es war schon Wahnsinn. Also gerade, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist Bayreuth dann doch meine Heimat und ist was ganz Besonderes, da zu Hause natürlich empfangen zu werden und sich dann auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen zu dürfen. Natürlich eine ganz besondere Ehre und das von meiner Heimatstadt. Also das hat mich schon sehr mit Stolz erfüllt.
Sie sind geboren und aufgewachsen in Bayreuth, auch schon in eine sportliche Familie hinein?
Ja, mein Papa ist Sportlehrer. Von daher bin ich schon immer mit Sport im Kontakt gewesen. Nie auf Leistungsniveau, also alles, was Spaß macht und breit gefächert und ja, gute Grundlagen gelegt, würde ich sagen.
Ja, Stichwort breit gefächert. Also Sie waren mal Fünfkämpferin auch zwischenrein und Sie waren ja vor allem Weltmeisterin im Indiaca. Jetzt kenne ich das nur so als Strandspiel, wo man so ein weichen, ja so ein ballähnliches Teilchen hat, wo so eine große Feder weggeht und man spielt es sich so am Strand hin und her. Was ist das für ein Sport?
Das wird eigentlich gespielt wie Volleyball, nur anstatt 6 gegen 6 sind es 5 gegen 5. Aber vom Spielsystem ist es genau wie beim Volleyball. Man hat 3 Kontakte innerhalb der Mannschaft. Man hat einen Zuspieler, Angreifer, Verteidigungsspieler. Und ja, das ist genau wie Volleyball. Und da gab es eben eine Weltmeisterschaft 2002, wo wir Weltmeister geworden sind.
Und wenn ich nochmal auf Ihre Kindheit blicke, was hat Sie denn außer Sport noch geprägt?
Ja, also mein Papa hat mich so ein bisschen in die sportliche Richtung gezogen, meine Mama eher so in die musikalische Richtung. Von daher war ich auch auf dem musischen Gymnasium in Bayreuth, habe ganz viele Instrumente gespielt.
Zum Beispiel?
Also ich habe Geige gespielt, ich habe ein bisschen Klavier gespielt, Trompete, ich habe eine klassische Gitarre gespielt, dann 4 Flöten gespielt, ja.
Machen Sie davon noch was? So zum Ausgleich auch?
Leider bleibt zu wenig Zeit und ich habe natürlich auch in meiner Wohnung jetzt kein Klavier stehen. Aber wenn ich zu Hause bin, packe ich vielleicht ab und zu mal die Gitarre aus, aber Geige garantiert nicht mehr, da muss man viel üben, da. Also das halten meine Ohren auch nicht mehr aus.
Sie waren ja, vermute ich mal, wenn Sie Weltmeisterin im Indiaca schon waren und natürlich jetzt auch als Triathletin, sind Sie viel in der Welt unterwegs. Was bedeuten Ihnen da überhaupt noch Ihre fränkischen Wurzeln?
Ja, ganz viel. Ich glaube, je mehr man unterwegs ist, desto mehr wird man sich bewusst, wo man wirklich alles angefangen hat und wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Ich meine, die Welt ist schön da draußen, aber zu Hause ist einfach zu Hause und ja, da hat alles angefangen, da war das Blatt noch weiß irgendwie. Da ist man nicht nur Anne die Profisportlerin, sondern ist man halt einfach Anne, wie man ist. Und deswegen komme ich total gern nach Hause und fühle mich da halt einfach am wohlsten.
Sie leben jetzt in?
In Saarbrücken hauptsächlich, ja, oder halt im Winter dann in Lanzarote im La Santa Club.
Und kommen trotzdem oft genug noch nach Hause?
Genau, natürlich, ja.
Immer wieder?
Genau, ja.
Wohin reisen Sie denn am liebsten, wenn Sie sagen, ja, das Reisen ist Ihnen eigentlich dann manchmal auch fast ein bisschen viel, aber gibt es dann einen Ort, wo Sie sagen, da fühlen Sie sich dann doch auch wie ein zweites Zuhause?
Ja, das ist definitiv Lanzarote. Da kenne ich jeden Stein, da habe ich, wie gesagt, perfekte Bedingungen, da fühle ich mich wie zu Hause, ich kenne da auch jeden und ja, das ist so meine zweite Heimat dann. Aber halt, das ist alles unter dem Aspekt Arbeit. Also das ist jetzt kein Urlaubsort oder sowas.
Ja, und vor allem ist die Arbeit ja, das haben Sie auch schon durchklingen lassen, ja doch mit viel mit Qualen und mit Leiden verbunden. Sie sind jetzt 36, hatten auch schon mehrere Ermüdungsbrüche. Ein bisschen stellt sich schon die Frage, warum tut man sich das an?
Tja, das stelle ich mir auch oft im Training manchmal.
Tatsächlich?
Aber ich meine, das kommt immer so rüber, dass es nur Qual und Leiden ist. Ich meine, das ist der schönste Sport der Welt, deswegen mache ich das, weil ich natürlich auch viel Freude dran habe. Aber ja, dieses reine Training, ich würde lügen, wenn ich jeden Tag aus dem Bett springe und sage, ja, jibbi, jetzt 6 Kilometer ins Schwimmbad oder 4 Stunden auf die Rolle, Intervalle. Das ist natürlich nicht, aber das ist dieses Glücksgefühl danach, wenn man was geschafft hat, was man sich vornimmt, was man sich vielleicht am Anfang nicht zugetraut hat, wo man sich durchbeißen musste. Und dann diese Genugtuung, ich habe es geschafft oder ich bin jetzt einem Schritt meinem großen Ziel näher. Das ist einfach was Unbeschreibliches. Und für diese Momente, wo man dann vielleicht, wenn man das nötige Glück hat, ganz oben mal steht, das entschädigt für wirklich alles. Und das ist so toll, dass ich das eben, ja, dass das mein Traumjob ist und ich das jeden Tag mit Leidenschaft lebe. Und das ist nicht alles Qual.
Ihre Augen leuchten auch. Ein Experte hat gesagt, tatsächlich am Montag, nachdem Sie den Triathlon gelaufen sind, bei uns auf Bayern 2, hat er gesagt, man macht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, damit seinen Körper kaputt. Mit diesem Extremsport. Sie schauen nachdenklich.
Naja, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass es Gesundheitssport ist. Es ist definitiv Sport am absoluten Limit. Aber natürlich gebe ich viel Acht auf meinen Körper. Ich versuche natürlich nicht, mit Anlauf gegen die Wand zu rennen. Ich habe jeden Tag Physiotherapie. Ich habe eine ganz tolle Physiotherapeutin, die Sabrina Hoppe, die mich wirklich jeden Tag betreut in Saarbrücken.
Die Sie auch als allererstes umarmt haben,
ja,
als Sie
die waren das
über
Finishline,
die Ziellinie gelaufen sind.
Ja, genau. Also der verdanke ich natürlich das alles. Aber klar ist man vor Verletzungen nie gefeit. Man macht einfach Hochleistungssport. Ja, das ist auf Messerschneide. Topform und Verletztsein ist halt, wie gesagt, ein schmaler Grat. Und das bin ich aber auch gewillt einzugehen. Und das gehört halt auch einfach leider mit dazu.
Mit was dopen Sie sich?
Also nach dem wichtigsten Wettkampf, wenn ich dann wirklich Saisonpause habe, dann Schokolade. Also das ist wirklich was.
Aber das geht während der Wettkampfzeit nicht.
Doch, also ich meine im Winter oder so schon, aber jetzt wirklich, wenn ich dann mich fit mache für Hawaii oder so, dann ernähre ich mich schon extrem strikt und da beißt sich das natürlich schon mit Schokolade.
Wir sprechen von Hochleistungssport, deswegen glaube ich, kann man ein Thema nicht auslassen, das ist das wirkliche Doping. Weiß man denn wirklich immer, was man zu sich nimmt? Also ich meine, es gibt ja, Sie haben Berater, Sie haben einen Trainer, Sie haben die Physiotherapeutin, von der Sie, da gibt es doch bestimmt auch mal welche, die sagen, hier, ich habe dir was zusammengemixt, also ein Vitamincocktail und man weiß es nicht wirklich, was man zu sich nimmt.
Also nee, ich nehme jetzt nicht von irgendjemandem irgendwas. Also ich suche mir meine Partner, mit denen ich zusammenarbeite, ganz genau aus. Und ich weiß, mit denen ich zusammenarbeite, bin ich 100% überzeugt, dass die mir da wirklich nichts reinmischen. Und ich arbeite auch nur mit Ärzten zusammen, die dann halt auch im olympischen Kader sind oder am Olympiastützpunkt sind, die sich da wirklich extrem gut auskennen. Wenn man jetzt natürlich im Ausland ist und man isst da ein Stück Fleisch, da weiß man natürlich nie, klar, das denke ich mir auch mal, was ist da in dem Fleisch drin? Ich versuche möglichst wenig Fleisch zu essen im Ausland, weil man es einfach nicht weiß, mit was die Tiere behandelt sind. Das ist einfach, ein gewisses Risiko wird immer mit dabei sein, aber ich versuche es zu 99,9% zu minimieren und alles, was in meiner Macht steht, zu tun, dass ich solche Risiken eben ausschließe und eben, wie gesagt, nur mit Partnern zusammenarbeite, wo ich mir 100% sicher sein kann, dass da alles astrein läuft.
Können Sie verstehen, wenn Menschen sich das anschauen, wie sie 8,5 Stunden und länger diese ganzen Distanzen bewältigen, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln, dann noch einen Marathon, dass die sagen, das kann auch nicht mit rechten Dingen zugehen, dass man das in knapp 9 Stunden schafft?
Ja, das sind meistens die Leute, die halt auch nicht wissen, was steckt da für eine Arbeit dahinter. Also wenn sie wüssten, dass ich die letzten 10 Jahre jeden Tag trainiert habe, dann relativiert sich das alles wieder. Und ich meine, da muss man sich nur mal anschauen, wie viele Altersklassenathleten das ja auch schaffen. Und die haben noch Familie, Beruf und alles Mögliche in dem Training. Also es ist möglich, mit viel Wille ist sowas durchaus machbar. Und ja, jeder, der sich nicht erklären kann, der soll selber mal machen. Mhm. Und er wird sehen, zu wie viel der Mensch wirklich imstande ist.
Das sagt die erste deutsche Siegerin auf Hawaii im Ironman. Es gab aber tatsächlich ja schon mal eine Deutsche, Nina Kraft 2004, die tatsächlich dann ja danach zugeben musste, ich habe gedopt.
Ich würde auch für niemanden meine Hand ins Feuer legen. Man kann nur für sich selbst ein gutes Gewissen haben und ein reines Gewissen haben. Aber ich denke halt, okay, wenn ich das schaffe, ganz oben zu stehen, dann kann das auch mit legalen Mitteln möglich sein. Und ich will da wirklich dann glauben, dass meine Mitstreiter auch sauber sind. Gerade Ironman hat nochmal eine eigene Dopingkontrolle. Nicht nur die NADA-WADA, die da doch ja länderbezogen ist, sondern wir werden auch noch international von Ironman selber getestet. Da wird wirklich jeder auch getestet. Und ich muss dann einfach oder ich möchte davon ausgehen, dass die anderen eben auch mit fairen Mitteln kämpfen.
Zumal Sie auch Botschafterin sind, vereint gegen Doping.
Ja, genau. Also das liegt mir schon am Herzen, für einen sauberen Sport zu kämpfen, dass es eben möglich ist, in unserem Sport erfolgreich zu sein, auch ohne Doping.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Anne Haug. Mag die Art, wie es weh tut.
Stimmt es? Mögen Sie die Art, wie es weh tut?
In einer gewissen Weise ja. Ja, also man muss schon eine gewisse Art an Leidensfähigkeit mitbringen. Man muss da Spaß dran haben, an sein Limit zu gehen und manchmal über sein Limit hinaus. Und das ist Teil des Sports. Und ja, es ist einfach das tollste Gefühl, wenn man es eben schafft, Dinge zu tun, die man sich vorher nicht vorstellen konnte.
Und zu sehen, zum Beispiel?
Ja, wenn man irgendwelche Zeiten vorgegeben hat auf dem Laufband, die man absolvieren muss, wo man denkt, oh, kann ich das wirklich? Also, das ist schon wirklich.
Wann tut es denn im Ironman im Wettbewerb bei Ihnen am meisten weh?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja auch erst viel gemacht. Von daher, wirklich jeder war unterschiedlich. Bei meinem allerersten wusste ich noch gar nicht, wie man da rangeht. Da hat es also schon bei Kilometer 10 am Marathon-Peng gemacht und dann war es wirklich noch ein sehr weiter Weg. Also, das kann man gar nicht sagen.
Also, es kann beim Schwimmen sein, es kann beim Radfahren sein.
Ja, also man kann einfach einen schlechten Tag erwischen und dann ist es wirklich der Gang nach Canossa.
Und Sie haben ja auch schmerzlich lernen müssen, wie ernähre ich mich richtig während des Wettbewerbs? Auf was muss man da achten?
Ja, also wie gesagt, auf der Kurzdistanz spielt Ernährung oder Energiezufuhr einfach keine Rolle, weil Energie ist genug vorhanden. Es geht nur darum, wie schnell macht man es wirklich. Auf der Ironman-Distanz ist natürlich Ernährung die vierte Disziplin, weil ja, so viel Energie hat man gar nicht an Bord, wie man braucht, um 8 Stunden 40 überbrücken zu können. Von daher ist die Ernährung eine ganz wichtige Rolle und man muss da wirklich rausfinden, was verträgt man gut, welche Strategie, mit welcher Strategie fährt man am besten. Und ich habe da ein ganz tolles System. Das ist eine Art Gel und das kann ich nach Belieben nehmen. Wenn ich denke, ich brauche Energie, nehme ich da mal ein bisschen aus dieser flüssigen Energie. Pumpe nennen wir das und damit fahre ich super. Und
hört sich aber nicht so an, als würde es gut schmecken.
Doch, das schmeckt nach Karamell, nach purem Karamell.
Okay. Ja, Sie haben, Stichwort auch Leiden beim Sport, Sie haben entschlossen, 2011 alles hinzugeben für den Sport, nach Australien zu gehen. Damals noch in der Kurzdistanz, die Sie schon angesprochen haben, im Triathlon. Und haben eigentlich ja Familie, Freunde und sogar den Trainer verlassen. Wie hart war das?
Das war schon eine extrem harte Situation. Also, aber ich war dann einfach so getrieben. Ich habe immer gedacht, oh, ich kann besser. Und ich war eben auch begrenzt in München. Mein Trainer, also Dan, der hatte damals noch einen anderen Job.
Dan Lauren
hat, hat mich auch nicht gesehen im täglichen Training. Ich hatte keine Trainingsgruppe. Ich war da so ein bisschen auf mich allein gestellt in München und ich habe halt gesehen, okay, und ich war überzeugt, ich muss in die beste Trainingsgruppe der Welt, ja, in die beste Trainingsumgebung. Und es war damals eben der Darren Smith in Australien, der hatte die besten Frauen der Welt und ich habe gedacht, also wenn ich das schaffen will, dann muss ich dahin. Ich war einfach so überzeugt, aber ich war ja auch niemand und ich habe dann einfach allen Mut zusammengenommen. Ich konnte auch kein Englisch und habe da wirklich bei ihm angefragt und er hat gesagt ja und dann habe ich innerhalb von 1,5 Wochen meine Koffer gepackt und war auf unbestimmte Zeit weg. Also ich habe ein Hinflugticket ohne Rückflugticket
genommen. Wie haben Sie sich gefühlt beim Hinflug?
Ja, super. Ich war natürlich getrieben von der Vorstellung, dass das meine Chance ist und ich habe da auch gar keine negativen Gedanken zugelassen. Normalerweise habe ich immer Zweifel, aber das war so klar für mich, dass es der einzige Weg ist, der richtig ist für mich.
Warum? Und also lag das jetzt wirklich an dem Trainer und der Umgebung oder liegt es auch an Australien, an dem Land?
Nee, das Land war mir eigentlich völlig egal. Nee, die Gruppe war mir entscheidend. Ich hab gedacht,
haben Sie von dem Land dann überhaupt was mitbekommen, von der australischen Lebensweise?
Nee, eigentlich nicht.
Ist das in so einer Trainingsblase eher.
Ja, genau. Man trainiert ja 3-mal am Tag und dazwischen isst man und schläft man und man sieht halt das Schwimmbad, die Radstrecken und die Laufstrecken. Aber dass ich jetzt mal einen Tag Urlaub gemacht habe, nee, gar nicht. Also ich war 3-mal ein halbes Jahr in Australien, aber ich habe nie was vom Land gesehen.
Nichts vom Land kennengelernt. Das müssen Sie noch nachholen.
Definitiv.
Aber ist es dann nicht so, wenn Sie in Australien dann wirklich mal draußen laufen und eben nicht drinnen alles trainieren, läuft man da an ganz anderen Tieren vielleicht auch vorbei, als jetzt irgendwo anders auf der Welt?
In Australien, ja. Also da habe ich schon ein paar Mal Begegnungen mit Schlangen gehabt. Die möchte ich lieber nicht nochmal haben. Oh. Also das war schon sehr, das war schon sehr scary.
Kängurus?
Ja, ganz viele Kängurus, aber die sind ja meistens harmlos. Also die kleinen Wallabies, die sind ja echt harmlos. Aber bei meinem allerersten Lauf, das kann ich mich noch dran erinnern, war ich vor so einem riesigen Känguru gestanden. Und das war dann schon sehr beeindruckend. Dann ist man dann doch schon ein bisschen schneller gelaufen.
Sie sind 1,64 groß und das Känguru
war größer.
Das war
mindestens 1,90. Ja, das war riesig, das Känguru.
Wie ist denn das überhaupt auch auf Hawaii? Begegnet man Tieren? Also vielleicht auch im Wasser? Sie sind ja im Pazifik geschwommen.
Ja, also das ist quasi kristallklares Wasser da. Da sieht man natürlich ganz viele Fischschwärme. An manchen Stellen sieht man Delfine und Rochen und Schildkröten. Also das ist schon wie so ein riesiges Aquarium. Und zu Hause sind, also im Haus selber, laufen überall diese kleinen Geckos rum. Am Anfang haben wir noch gedacht, oh, super, ein Gecko, wir haben die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Aber so dann festgestellt haben, die sind wie Ameisen dort. Also diese kleinen grünen Geckos, die sind einfach überall.
Sollen ja angeblich Glück bringen. Ach, Ihnen haben sie Glück gebracht. Was würden Sie denn sagen, was Ihre charakterliche Stärke ist?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich schon sehr konsequent einfach bin. Ich nehme mir ein Ziel vor und lasse mich da nicht davon abbringen, egal wie viele Verletzungen ich hatte oder wie viele Down-Phasen es auch mal gibt. Ich glaube immer an mein Ziel und verfolge das ganz konsequent, bis ich es erreicht habe oder bis ich die Entscheidung getroffen habe, ist es nicht mehr zu erreichen. Aber bis dahin folge ich wirklich nur an dem einen Pfad, egal was da von außen an Störfelder kommt.
Wir haben jetzt vorhin gehört, also diesmal hat die charakterliche Stärke sich ja ausgezahlt, weil sie wurden Siegerin auf Hawaii. Und wir haben vorhin zugespielt bekommen, die Szene, wie sie die Lucy Charles Barkley, die bis dahin 7,5 Stunden lang geführt hat, überholen. Sie selber waren in der Situation ja auch schon oft genug, dass sie vielleicht geführt haben, andere sie überholt haben. Oder dass sie zumindest merken, ich komme nicht mehr ran an die, die da vorne sind. Was ist dann ihre Stärke?
Ja, also ich glaube, man muss einfach immer bei sich bleiben, ne? Also ich meine, man kann halt nicht beeinflussen, wie schnell die anderen sind. Man kann halt nur in jedem Augenblick sich selber fragen, gebe ich gerade alles, was im Tank ist oder nicht? Und dann muss man im Ziel zufrieden sein und Respekt den anderen zollen, die eben an dem Tag besser sind wie einer. Also man kann sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, okay, das war halt heute meine Leistung, mit der muss ich zufrieden sein, andere waren besser, Glückwunsch den anderen, vielleicht am nächsten Tag ist man selber die Glücklichere.
Welches ist denn der schönste Triathlon für Sie? Ironman-Distanz.
Also ich habe ja bisher erst 4 gemacht, von daher bin ich da.
Aber vielleicht auch in der Fantasie. Also Sie kennen die ja alle auf dem Papier sozusagen.
Also was natürlich ein großer Traum von mir ist, ist natürlich mal sozusagen mein Heimrennen in Rot zu machen, die Challenge in Rot. Das ist sowas, was ich wirklich gerne mal machen würde. Das ist, ja, mit dem Triathlon bin ich aufgewachsen. Als Fränkin natürlich ist es wie ein Heimrennen. Das ist schon was ich wirklich gerne mal machen würde.
Ist hoffentlich nächstes Jahr, steht da hoffentlich an, oder? Sie hält sich bedeckt.
Man weiß nie, aber ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
Und welches ist der ungewöhnlichste?
Oh, da gibt es bestimmt ganz viele abgefahrene. Also es gibt da einen in Norwegen, wo man aus einer Fähre rausspringt.
Der Northman.
Den Northman, also das finde ich schon sehr extrem. Also ich kann mit Kälte einfach gar nicht. Also da habe ich wirklich höchsten Respekt davor. Also das finde ich schon wirklich hart.
Wo sie ja auch auf dem Gipfel Radfahren und rennen. Also ja, das ist ja dann nur noch hoch, hoch, hoch.
Ja, also das finde ich schon wirklich extrem. Und ich,
also das steht nicht auf Ihrer Liste.
Das steht eher nicht so auf meiner Liste. Ich mag eher die wärmeren Gefilde.
Gibt es Momente, wo Sie sich wünschen, Sie hätten einen 9-to-5-Bürojob?
Es gibt bestimmt mal kurzzeitig Momente, wo man das denkt, aber das sind wirklich nur kurze Momente und man freut sich dann doch schon, dass man die Freiheit hat, außen in der Natur Sport machen zu können oder die Freiheit zu haben, ja, sein Leben so zu gestalten, wie man es gern hätte. Und das ist halt schon eine gewisse Freiheit auch. Man sieht viel, man kommt viel mit anderen Menschen in Kontakt und dieser Sport ist halt schon was einen erfüllt und es kann kein 9-16-Uhr-Job dann mir geben, was der Sport mir gibt.
1:1 der Talk mit einer Wiederholung von 2019 anlässlich der Challenge Rot, von der Anne Haug gerade gesprochen hat. Inzwischen hat sie an diesem, ihrem Heimrennen mehrfach teilgenommen. 3-mal hat sie gewonnen. Anne Haug, wie viele Turnschuhe verschleißen Sie eigentlich im Jahr?
Oh, sehr viele. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Schuhe ich wirklich besitze. Da merkt man schon.
Und wir reden nicht von Stöckelschuhen, wir reden tatsächlich von Turnschuhen.
Das ist immer sehr lustig im OSP, also in Saarbrücken. Ich liebe am Olympiastützpunkt im Haus der Athleten. Da sieht man immer genau, wer sind Badmintonspieler, wer sind Ringer und wer sind Triathleten, die mit den riesen Schuhtürmen vor der Tür.
Sehr nett. Ich hab mal gehört, die halten nur 180 Kilometer. Das heißt ja eigentlich theoretisch, die schmeißen die nach jedem dritten Triathlon spätestens weg.
Nee, das sind ja nur die Wettkampfschuhe. Das ganze bestimmte Paar an Wettkampfschuhen, das hat eine bestimmte Carbonsohle drin, die hat eine Lebensdauer von circa 180 Kilometern, kommt natürlich darauf an, wie schwer ist man, wie sehr belastet man die Schuhe, aber normale Trainingsschuhe haben natürlich je nachdem wie viel man läuft, kann man die schon 3, 4, 5 Monate laufen.
Sie haben also schön gesagt, Sie haben Ihren Motor mit Mitte 30 nochmal ausgetauscht.
Ja, also ich komme von der Kurzdistanz, hat man natürlich so einen schnellen Benziner eingebaut. Der
Kurzdistanz heißt 1,5 Schwimmen?
Genau, 40 Kilometer im Rad und 10 Kilometer im Laufen. Oder die Sprintdistanz,
also kurz ist
die
relativ.
Hälfte. Ja, kurz ist relativ, aber man ist halt 2 Stunden unterwegs oder bei der Sprintdistanz 1 Stunde unterwegs. Da ist einfach, der Energieverbrauch spielt da keine Rolle. Da geht es darum, wie viel Hubraum hat man, wie kann man maximal seinen Motor durchblasen. Da ist völlig egal, ob da 10 oder 12 Liter durchfließen, sagen wir es jetzt mal so. Wenn man natürlich von der Kurzdistanz dann auf die Langdistanz wechselt, dann muss man den Benzinmotor durch einen sehr effizienten Diesel austauschen. Weil wenn man da 12 Liter verbraucht, ist es dann die Energie eben sehr schnell weg. Und da muss man sehr haushalten mit seinen Körnern.
Gibt es ein Ritual, das Sie vor dem Start immer haben?
Ja, also ich meine, die ganzen letzten paar Tage sind immer ein Ritual, seit ich Leistungssport mache. Also ich esse immer Reis mit Gemüse.
Das egal ist um wie viel Uhr, dass es losgeht?
Egal um wie viel Uhr. Also ich meine, zu Mittag und Abendessen, zu früh immer meine aufgekochten Haferflocken. Das ist einfach was, wo ich weiß, das vertrage ich gut. Und am Wettkampfabend selber, also am Abend vor dem Wettkampf, setze ich mich immer hin und schreibe auf einem Zettel wie so eine Art Laufplan für den nächsten Tag auf. Also da schreibe ich genau auf, um so und so viel Uhr stehe ich auf, da um die Uhrzeit esse ich was, da mache ich nochmal mit meiner Physiotherapeutin die Ansteuerung vorher, da gehe ich los. Und da bin ich dann auch richtig pedantisch. Also da mag ich dann überhaupt keinen Stress haben und es muss dann zu der Minute, wo ich das aufgeschrieben habe, auch so sein. Und es gibt mir einfach Sicherheit, das ist ein Ritual, da kann man die Wettkampfnerven so ein bisschen unter Kontrolle behalten, weil man einfach weiß, okay, man ist wie so ein Roboter und arbeitet seine einzelnen Stichpunkte ab. Das reiße ich dann auch immer schön ab. Und das habe ich beibehalten von der Kurzdistanz. Das hat mir immer Glück gebracht irgendwie und das habe ich jetzt immer noch.
Gibt es einen Glücksbringer, der immer dabei ist?
Nee.
Gar nicht?
Weil ich so und so schon immer so viel Gepäck dabei habe. Und mit dem Rad zu reisen ist so und so schon, da ist man ständig im Übergepäck. Und jedes Kilo, das man zu Hause lassen kann, sollte man dann auch zu Hause lassen.
Wir haben jetzt viel vom Leiden gesprochen. Und gerade Hawaii ist ja auch bekannt für großes Leiden, große Hitze, große Luftfeuchtigkeit. Welchen Genuss haben Sie dabei?
Ja, sehr viel Genuss. Sonst würde ich es ja nicht machen. Also das wird ja jetzt immer nur so dargestellt, als ob das so großes Leid ist. Aber es ist
deswegen
ja eine Freude.
Das
ist ja diese Freude am sich quälen oder wie gesagt, diese Freude an Dingen zu schaffen, die man sich nicht vorstellen kann. Und das ist einfach ein großes Glücksgefühl. Das muss einfach Leiden bedingen, weil sonst wäre die Freude nicht so groß, wenn man es geschafft hätte. Wenn das ein Walk in the Park wäre, dann könnte das ja jeder.
Aber Stichwort Park, es ist auch sowas wie ein Genuss zu sagen, Sie haben vorhin so schön das Aquarium beschrieben, in dem Sie dann im Pazifik schwimmen. Gibt es sowas auch wie ein, ach, ist das toll, draußen zu sein?
Bei manchen Einheiten ja. Und das, seitdem ich Langdistanz mache, kann ich das auch mehr genießen wie bei der Kurzdistanz, dass ich wirklich mal, keine Ahnung, wenn ich 5 Stunden raus Radfahren muss, dass ich dann auch wirklich manchmal denke, hey, ist doch wirklich echt eine geniale Sache, was ich da machen kann. Ich bin auf Lanzarote oder ich bin auf Hawaii, kann jetzt hier mal durch die Gegend fahren, dass ich wirklich mir bewusst mache, dass es doch wirklich ein großes Glück ist. Und ich glaube auch, je älter man wird und je näher das Karriereende kommt, desto bewusster wird man sich, was man doch für einen Traumjob hat und dass man das wirklich auch mal genießen muss. Früher war ich immer nur gehetzt und habe nur auf meinen Trainingsplan geschaut und dann war es mir völlig egal. Und wenn ich 3 Kilometer Strecke immer hoch und runter gefahren bin, aber je älter man wird, wird man sich auch schon bewusst, was man doch für ein großes Glück hat, diesen Job überhaupt ausüben zu dürfen und saugt es dann alles schon ein bisschen intensiver auf.
Der Triathlon ist jetzt knapp 2 Wochen her. Hat sich der Körper eigentlich schon erholt?
Komischerweise ja. Also ich muss sagen, je fitter man wird, desto besser erholt man sich auch von solchen Strapazen. Und ich glaube halt auch, wenn man gewinnt, da werden so viele Endorphine ausgeschüttet, dass die Müdigkeit komplett wegzaubern. Und klar, habe ich jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Also ich bewege mich wirklich gerade im Hobbysportbereich und schaue, dass ich zwischen den ganzen Terminen noch mal ein bisschen was in die Einheit reinstreuen kann. Nee, von daher muss ich sagen, also sowohl Kopf als auch Körper ist wirklich schon sehr gut regeneriert. Es wäre wahrscheinlich jetzt was anderes. Ich müsste jetzt eine harte Einheit machen, da würde der Körper wahrscheinlich schon Nein schreien.
Nicht schon wieder.
Nicht schon wieder. Ich brauche noch Pause, aber für diesen Freizeitsport in Anführungszeichen, was ich gerade mache, läuft es wirklich sehr gut und ich kann mich gar nicht beschweren.
Auf Hawaii durften Sie durch den Pazifik schwimmen. In Rot ist es ganz anders, im See. Ist es auch ganz anders, ob man jetzt im Süß- oder im Salzwasser schwimmt?
Definitiv, ja. Also Salzwasser hat natürlich immer ein bisschen mehr Auftrieb. Das heißt, man liegt ein bisschen besser oben. Ist natürlich auch, wenn man auf einem Meer schwimmt, hat man mit Wellen zu kämpfen, mit Strömungen zu kämpfen. Das ist einfach ein härteres Schwimmen, würde ich jetzt sagen, im offenen Gewässer.
Und doch haben Sie vergleichsweise gut, dafür, dass es Ihre Zitterdisziplin ist, vergleichsweise gut abgeschnitten. Dieses Mal auf Hawaii.
Ja, naja, ich konnte ja schon immer schwimmen. Ich habe halt nur immer auf der Kurzdistanz diesen Kampf an der ersten Boje. Da hatte ich einfach Todesangst und dann konnte ich nie so wirklich meine Schwimmleistung abrufen.
Klar, weil da alle beieinander sind und jeder...
Genau, also in der Kurzdistanz halt so, die Boje kommt nach 200 Metern und jeder sprintet auf diese Boje zu, weil nach der Boje sortiert sich das Feld und die Position, die man dann hat, behält man meistens im ganzen Rennen bei. Das heißt, obwohl das Rennen 1500 Meter lang ist im Schwimmen, entscheidet sich nach 200 Metern an der ersten Boje. Und das war immer was, ich wollte ja schon gar nicht als Erste an der Boje sein. Erstens hätte ich gar nicht geschafft, als Erste an der Boje zu sein, aber allein in diesem Riesenpulk, wo da nur ein Hauen und Stechen ist, jeder tunkt den anderen runter.
Und das ist anders in der Langdistanz.
Ja, weil erstens ist das Startfeld wesentlich kleiner und es geht viel gemütlicher los. Keiner sprintet 200 Meter an. Ich meine, das Rennen ist 8 Stunden 40, dass es da wirklich ums reine Schwimmen geht und nicht darum, den anderen möglichst unterzutauchen.
Sie haben schon von Rot gesprochen mit leuchtenden Augen, dass Sie sagen, in Ihrer Heimat in Franken würden Sie gerne diesen Triathlon, der ja auch legendär ist, laufen. Das hat dieses Jahr nicht geklappt, verletzungsbedingt nicht geklappt. Und Sie waren Co-Kommentatorin beim Bayerischen Rundfunk. Wie schlimm ist es, zuzugucken?
Also ich hatte nie geplant, den Rot-Triathlon zu machen, weil ich musste mich ja für Hawaii qualifizieren. Das heißt, ich muss einen Ironman finishen von der Ironman-Serie. Ich wollte Frankfurt starten. War einerseits schon hart, aber dieses Jahr muss ich sagen, ja, habe ich das ganz gut auf die Reihe gebracht, auch da Freude dabei zu empfinden, mal nebenan zu stehen und mir das alles mal, ja, es ist dann schon was anderes, ob man im Rennen ist oder dass man sich von außen anschauen kann und mal die ganze Atmosphäre mit aufsaugen kann. Das war schon Wahnsinn.
Stichwort Atmosphäre. Was ist so einmalig an Rot?
Ja, das ist natürlich diese Leidenschaft, mit denen die ganzen Volunteers auch diesen Triathlon-Sport leben. Das ist die Familie Weifshöfer, die das auf die Beine stellt, die da wirklich mit Herzblut dabei ist. Dieses Stadion, das da aus dem Nichts aufgebaut wird, wo jeder, der ins Ziel kommt, angefeuert und bejubelt wird, ganz rot ist auf den Beinen. Der Solarer Berg ist natürlich ein Highlight. Und
der einfach eine Riesensteigung hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie
viel. Ja, da stehen vor allem
Prozent.
Die Zuschauer in 5er, 6er, 7er Reihen. Das ist einfach eine Atmosphäre, schon Art Tour de France ähnlich.
Gerade, dass der Triathlet durchpasst,
genau,
denke ich mir
ja.
Manchmal.
Also das ist schon wirklich einmalig, glaube ich. Und das mal zu erleben, das ist natürlich schon ein Highlight.
Gibt es auch faule Tage bei Ihnen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe keinen Ruhetag, wo ich gar nichts mache. Also das ist dann, wenn ich im Flieger sitze und wirklich einen Überseeflug habe. Aber wir haben keine Ruhetage. Also wir haben Entlastungstage, nennt sich das, zweimal die Woche. Da gehe ich dann meistens lang schwimmen und mache Athletiktraining und vielleicht noch ein kurzes Läufchen. Aber
das hört sich für mich nicht nach einem Entlastungstag an.
Ja, wer rastet, der rostet bei uns. Ne? Unser Sport lebt halt einfach von der Regelmäßigkeit und von immer und ständig. Und man würde einfach zu sehr, das System würde zu sehr runterfahren, als dass man dann einen Vorteil davon hätte.
Sie sind jetzt 36. Wie lang kann es noch gehen?
Solange wie der Körper noch Ja schreit und ich da auch vom Kopf her überzeugt bin, dass ich noch besser werden kann und ich möchte mir da selber kein Limit setzen, weil ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich mit 27 Profi werde und ich war zweimal bei Olympia und habe jetzt 5-6 WM-Medaillen. Von daher, ja, ich nehme jeden Tag, wie er kommt, freue mich über jedes Jahr, das ich habe und setze mir da kein Limit und ja, wie gesagt, nehme jedes Jahr, wie es kommt.
Was gibt's noch für einen Traum über den Sport hinaus?
Sport ist mein Traum und ich freue mich tierisch, dass ich das so leben kann. Vielleicht entwickeln sich danach neue Träume, aber jetzt ist mein Traum der Triathlon-Sport und den lebe ich mit voller Imbrunst und danach wird was anders kommen, das ich jetzt noch nicht weiß.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen, Anne Haug. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Knapp 2 Wochen, nachdem Sie gekürt wurden zur Weltmeisterin auf Hawaii als erste deutsche Frau überhaupt.
Vielen Dank.
Anne Haug in einem Gespräch von 2019. Inzwischen war sie längst in Rot, hat 3-mal gewonnen und letztes Jahr hat sie ihre Triathlon-Karriere beendet mit 42 Jahren. Aber es gibt ein Wiedersehen morgen bei der Übertragung der Challenge Rot, da ist sie wieder dabei, im BR-Fernsehen, im Interview, aber nicht nur da, sondern sogar wieder aktiv in der Staffel. Ausgerechnet in der Disziplin, die sie erst mit 20 erlernt hat und mit der sie als Profisportlerin am meisten gekämpft hat, im Schwimmen. Wenn Sie noch tiefer in die Geschichte des Rot-Triathlons eintauchen möchten, das 1:1-Gespräch mit Katrin Weichshöfer, von der Anne Haug auch schon gesprochen hat, der Organisatorin, das finden Sie in ARD Sounds.